Ja, seid ganz herzlich willkommen zum Satsang, Live-Satsang bei Jetzt TV und auf YouTube. Ja, es ist wichtig zu wissen, wer man ist, denn es fangen alle Schwierigkeiten, die man im Leben haben kann, damit an, dass man glaubt, dass man jemand ist, der man nicht ist. Und auf der anderen Seite hören alle Schwierigkeiten auf, beziehungsweise haben das Potenzial, die Möglichkeit aufzuhören, wenn du das korrigierst und das lebst, was du wirklich bist, also deine wahre Identität. Und dafür muss man in irgendeiner Form, wenn man das bisher nicht im Blick hatte, in Kontakt kommen mit sich selbst, was eigentlich sehr witzig klingt, weil muss man mit sich selbst in Kontakt kommen, man ist ja schon. Aber es geht darum, mit einer Qualität in Kontakt zu kommen, die in der Regel glaubt man, dass man eine persönliche Identität ist, gar nicht bedient wird, die gar nicht im Blick ist. Und bevor man das nicht im Blick hat, ist man natürlich total verloren in einer Scheinidentität. Das heißt, wir werden aufgrund der Mechanismen, die in uns sind, dazu gezwungen, eine Identität zu leben, die uns immer wieder unglücklich macht. Das ist das Einzige, was uns unglücklich macht. Die äußeren Umstände sind es nicht. Die meisten Menschen glauben ja, das Außen ist das, was die Ursache dafür ist, dass es mir nicht gut geht oder auch dann gut geht. Aber das ist nicht der Fall. Sodass die Maxime ist, alles ist innen, sowohl die Qualität als auch die Defizite. Qualität wird eigentlich dann erst sichtbar, wenn du dich an dem Wesentlichen orientierst, also an der Wahrheit, an dem, was du wirklich bist. Denn das behaupten wir jetzt einfach mal zum Start dieses Satsangs: Du bist die Wahrheit selbst. So, das heißt, du bist unzerstörbar, du bist niemals aufgetaucht. Wahrheit ist immer das, was unter allen Umständen ist, unabhängig von allem anderen, ungetrennt, frei von jeder Idee von Trennung. Und das bist du. Ich finde, das klingt gar nicht so übel. Also jede Idee von Verschiedenheit gehört nicht zu dir. Jede Idee von es kommt etwas und es geht wieder und du bist das, bist nicht du. Aber erschließe dir selbst diese Möglichkeiten, öffnest du dich dem, was du wirklich bist, und mehr brauchst du eigentlich gar nicht, brauch nur ein bewusstes sich selber öffnen. Okay. Dann starten wir mal. Fragen haben wir noch keine, aber die Anwesenheit einiger im Chat von Patrick und Ulf, und Ulf möchte gern die Wahrheit, bitte. Du hast sie doch schon gesehen. Du warst ja im Retreat jetzt über Silvester. Wer sie da nicht sehen konnte, weiß ich nicht. Und die Martina ist da und die Regine. Und dann haben wir die erste Frage von Patrick. Du sagst, was ist besonders hilfreich bzw. am wichtigsten, um tief oder tiefer in die Wer bin ich Meditation zu kommen? Wodurch kann man erkennen, dass eine Meditation tiefer wird? Das erkennst du daran, dass die Frage dazu nicht auftaucht, ob die Meditation tief ist oder tiefer. Daran erkennst du das. Du fragst nur, wenn du mit dem Resultat nicht zufrieden bist oder dir unsicher bist. Und wenn du dir unsicher bist, ist es noch nicht tief genug. So, was ist besonders hilfreich? Ist natürlich auch die Antwort, die eben schon gegeben wurde, die, dass du siehst, dass du eben tiefer kommst im Sinne von, du tauchst in dich selber ein und lässt dabei die obersten Schichten der persönlichen Identität hinter dir. Wichtig ist, zu versuchen, den Fokus zu dir selbst aufrechtzuerhalten. Möglichst unter allen Umständen. Aber die Idee, das zu tun, passiert bei den meisten Menschen erst dann, wenn sie in Not sind. Und das ist nicht sinnvoll. Von daher gilt die Empfehlung, wann immer du nicht in Not bist, starte dein Wer bin ich? Fragen, Versuchsprogramm und schau, was ist das Resultat. Und am besten oder am wertvollsten ist, wenn es dich überzeugt und du die Qualität so schätzen lernst, dass du nicht davon lassen willst. Also, was damit gesagt werden soll, ist, wenn du von dir selbst fasziniert bist, dann gibt es eine Konstanz und die Konstanz ist eigentlich das Wichtigste. Und natürlich überhaupt die Hinwendung an das, was du bist oder Öffnung in das, was du bist. Selbst wenn du das nicht perfekt ausführen würdest, wäre nur, wenn du wissen willst, wer du bist und nicht genau weißt, wie es geht, das schon ein Riesenschritt und hat seinen Effekt, hat seine Wirkung. Und was natürlich noch dazu hilft, ist, das richtig zu machen. Also die Frage, wer bin ich, dir richtig zu stellen. Und dich dann entweder auf das Ich zu fokussieren mit deiner Aufmerksamkeit oder auf das Ich-Gefühl, auf das Ganzkörper-Ich-Gefühl und da in der Frage zu bleiben, wer bin ich, ist das Grundprinzip. Und da gibt es eigentlich und nicht wirklich die Notwendigkeit, das noch genauer zu erklären, weil es erklärt sich eigentlich selbst, stellst du dir die Frage. Dann landest du immer da, wo du bist, auch wenn du das Gefühl hast, du landest nicht da, weil du eine Idee hast, wie das aussehen sollte und diese Idee nicht dem entspricht, was das Resultat dieser Frage ist. Denn das Resultat dieser Frage ist ja nicht ein Satz, der dir dann erscheint oder Worte, Begriffe, Gedanken, sondern es öffnet sich in dir die Qualität des Formlosen. Also jenseits der Form, nicht eingeschränkt durch irgendwas und jenseits von jeder Idee oder Möglichkeit, das auch zu greifen. Daher ist es ja auch nicht manipulierbar, weil es nicht greifbar ist und nicht erfahrbar und nicht fühlbar ist. Und da erschrecken dann jetzt die meisten, die gute Gefühle haben wollen, wenn ich nicht fühlen kann oder das sich nicht gut anfühlt, was ich bin, dann lasse ich es lieber. Du wirst Gefühle haben als Wirkung, als Auswirkung davon, dass du mit deiner Aufmerksamkeit geöffnet bist in das, was du bist, tauchen auch Gefühle auf, aber diese Gefühle sind nicht das, was du bist, sondern die Wirkung, die passiert, wenn du dich auf deine wahre Natur besinnst. So, und außerdem ist natürlich das, wer bin ich, keine Meditation, sondern es ist eine Praxis, eine beständige, möglichst beständige Praxis der Orientierung hin zu dem, was du bist, beziehungsweise das bei dir bleiben. Denn wir sind ja nicht irgendwo, wo wir nicht sind. Mit anderen Worten, die wahre Identität von uns ist nicht irgendwo anders, jenseits von der Körperform, sondern die durchdringt ja auch den Körper. Das heißt, du bist immer genau da und musst dich dem nur öffnen beziehungsweise dir selbst als das Bewusstsein. Das würde genügen. Also es würde gar keine Praxis brauchen, um dich zu kennen, wenn du wirklich weißt und fest davon überzeugt bist, dass das, was du bist, du das sowieso schon bist, was ja auch sogar schon logisch ist und logisch klingt, und einfach bei dir zu bleiben, wäre genug. Das, was dich nicht sehen lässt werden, was du bist, ist diese ständige Orientierung nach außen. Also weg von dir, weg von deiner wahren Identität. Okay. Ah ja, hallo Grünschnabel, hallo Juli. Du sagst, hallo Moni, schön dich zu sehen. Danke für das schöne Retreat. Liebe Grüße. Ja, ich fand auch, es war ein schönes Retreat. Und auch schön, dass du da warst. Wie auch der Ulf, der auch da war. Und so weiter und so weiter. Okay, hallo Ramona. Du sagst, lieber Moni, im Grunde ist dieses Ich Bin dann auch Illusion. Selbst das Dasein-Gefühl, denn wenn es niemand gibt, dann ist ja auch keiner da, der wahrnimmt. Das ist wahr. Trotzdem ist ja Anwesenheit von Bewusstsein. Und Bewusstsein als reines oder relativ reines Bewusstsein ist das Ich Bin. Ich Bin heißt, ich bin mir dessen gewahr, dass ich existiere. Und das durch ein Gefühl, sodass, wenn man sich auf dieses Gefühl des Ich Bin besinnt, des Gewahrseins von sich selbst als anwesend, dann ist es schon eine Entgrenzung der persönlichen Identität. Und das ist schon fein. Alles ist fein, was dich nicht dein persönliches Ich bedienen lässt. So, natürlich ist das Ich Bin ein Teil der Illusion und das, was wir wirklich sind, ist niemals Teil der Illusion, aber es durchdringt die Illusion. Es ist ja nicht so, dass wir das, was wir sind, an irgendeinem Ort im Universum nicht hätten, dass das nicht da wäre. Andersrum gesagt, positiv ausgedrückt, das, was wir wirklich sind, ist nirgendwo nicht, also überall. So, hallo Jeanette und auch die Elisabeth, dir auch ein gutes Neues, wie allen anderen auch. So, Regine, grüße dich. Du sagst, ich fühle mich innerlich oft unfrei. Ich fühle mich blockiert, sodass ich zu keiner Handlung fähig bin. Hinzu kommt auch eine Energielosigkeit. Was der Ursprung dafür ist, dass du dich zu keinen Handlungen fähig fühlst. Ja, das ist ein Ausdruck der Identifikation mit der Form natürlich, der damit beginnt, dass wir uns zurücknehmen im Leben, also nicht mehr unsere Wahrheit ausdrücken. Das wird sicherlich ein Hauptgrund sein dafür, dass es dir so geht, dass du nicht zu dir stehst, dass du dich anpasst an andere und das gehört meist zusammen, dich nicht als wertvoll ansiehst, sodass du deinen Ausdruck nicht lebst. Und wenn wir den nicht leben, dann haben wir keine Energie. Aber wir haben auch keine Energie prinzipiell, weil dieses Thema uns schon von Anfang an begleitet, ganz früh, bevor wir denken können. Ist das ja schon der Fall. Wir werden uns dessen nur mit der Zeit bewusst. Gut, Regine, du hast jetzt keine Frage gestellt. Vielleicht magst du dazu noch eine Frage stellen oder nochmal antworten. Das ist jedenfalls erstmal das, was ich dazu zu sagen habe. So, hallo Devasetu. Wie verhält sich die Qualität des Nichtwissens, sagst du, zu intellektuellem Wissen? Kann intellektuelles Wissen hilfreich sein als Informationsuntergrund, aus dem im Nichtwissen die nötigen Impulse aufsteigen können? Ja, gewisse Daten brauchen wir ja, um überhaupt zu kommunizieren. Und so ist auch intellektuelles Wissen hilfreich, sofern es nicht die einzige Quelle ist von Zugang zu Mitteln, sich mitzuteilen. Wenn entsprechende Qualität oder eine Basis von intellektuellem Wissen vorhanden ist, dann kann man im besten Falle, wenn man sich nicht mehr damit definiert oder nicht dadurch versucht, irgendwas zu erreichen, sondern sich der Wunsch zu wissen gesättigt hat durch das intellektuelle Wissen. Wenn das eine Selbstverständlichkeit von Ausdrucksmöglichkeiten ist, durch die man sich nicht mehr definieren muss, dann hilft das mit dem Nichtwissen, aus dem Nichtwissen heraus, das dann abzurufen. Abrufen im Sinne von, du musst dann keine Fakten mehr sammeln, du kannst dann aus dem spontanen Moment heraus kommunizieren. Das Nichtwissen ist, wenn wir das benennen wollen oder erklären wollen, ist nicht, dass man nichts weiß, also dass man keine Fakten kennt, sondern dass man nicht vollgestopft ist mit Wissen, von dem man meint, dass man es produzieren muss oder sich damit produzieren muss und die ganze Zeit nur darauf wartet, das angesammelte Wissen wieder loszuwerden, also dem Ausdruck zu verleihen. Und das ist meist damit verbunden, dass man sich als jemand Besonderes darstellen will, dass man weiß, beziehungsweise dass man auch mit sich selbst nicht in Kontakt ist und dann nur auf dieser Ebene von Fakten mit anderen kommuniziert. Und das ist natürlich ziemlich arm, da ist keine menschliche Wärme drin. Insofern ist es eigentlich auch nicht wirklich intellektuelles Wissen, sondern es ist eigentlich angesammelter Müll. Also nicht hinderlich. Aber wir haben ja schon erwähnt, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, mit Wissen umzugehen. Nämlich das, was gewusst werden will oder muss, zu wissen, dann damit zur Ruhe zu kommen und das einfach nicht deswegen der Fall ist, um sich damit zu produzieren. Das ist die beste Methode, mit Wissen umzugehen. Und Nichtwissen heißt, man kommt nicht mit einem vollen Glas zum Wasserhahn, sondern man lässt sich überraschen, was da rauskommt. Also, natürlich kann man vermuten, dass da Wasser rauskommt, aber man muss es nicht unbedingt vermuten. Vielleicht kommt ja auch Champagner raus. Das ist, was Nichtwissen ist. Man weiß nicht, was rauskommt als nächstes. Das heißt, das ist Ausdruck von Unvoreingenommenheit und nicht von Planung. Und das macht den Unterschied. Das heißt, aus dem Nichtwissen heraus zu kommunizieren, ist immer frisch und aus dem Wissen heraus ist sehr fad. So, ja, gerne, Patrick. Bedankst dich. So, hallo Marian, du fragst, sind wir inkarnierte Seelen oder reines Bewusstsein? Mit dem Seelengedanken ist doch die eigene Entwicklung zur sogenannten Erleuchtung verbunden und mit dem Karma-Gedanken vermischt. Ja, die Sache ist immer die ganzen Begriffe, die wir lernen, wenn wir sie von irgendwo her übernehmen und nicht aus eigener Erfahrung, verbinden wir immer etwas, was eigentlich mit dem, worum es geht, nichts zu tun hat. Also es gibt keine inkarnierten Seelen. Niemand ist irgendwo vorher als ein Samenkorn, als ein jemand schon präsent und wartet nur auf seine Inkarnation und hat dann eine freien Folge oder Folge von diversen Inkarnationen. Sondern das, was man Seele nennt, ist unsere wahre Identität, die uns komplett durchdringt und uns auch die Möglichkeit bietet, über uns hinauszugehen, also über den Ausdruck im Bewusstsein. Und mit Bewusstsein bezeichne ich diese ganze Erscheinung, diese ganze Welt. Und du sagst, reines Bewusstsein ist für uns unsere wahre Identität. Und das sind wir. Das sind wir. Aber reines Bewusstsein kann sich nicht inkarnieren. Es ist immer mit sich selbst identisch. Als das, was ungetrennt als einziges wirklich ist. Alles andere ist unwirklich oder nicht wirklich. So, und wir entwickeln uns nicht in das, was du Erleuchtung nennst, sondern wir werden uns nur dessen bewusst, dass wir das schon sind. Das ist ein Unterschied. Eine Entwicklung gibt es nicht, sondern es gibt eine Abwicklung von dem, wie wir gestrickt sind, als ein spezifischer Ausdruck. Und da zeigen sich die ganzen Facetten, die da in uns angelegt sind, von vornherein. So, und damit sich das alles abwickelt, oder weil sich das alles so abwickelt, entsteht daraus eine sogenannte persönliche Identität. Und die gilt es zurückzuentwickeln, also die Anteile, die man als sich selbst betrachtet hat, aufzulösen und sich als das zu kennen, was nicht mit dieser Form zu tun hat und nicht mit irgendeiner Entwicklung, sondern mit der Beständigkeit deiner wahren, immer existierenden Identität oder wahre Natur. Wir können jeden Begriff dafür nennen, der das in etwa beschreibt oder beleuchtet. So, und der Karma-Gedanke ist eigentlich prinzipiell der, Karma heißt Handlung. Und das heißt nicht, Karma heißt nicht auch im Hinduismus, dass es bedeutet, dass man ein früheres Leben hat oder Dummheiten gemacht hat, die man jetzt ausbaden muss oder gute Taten, die man jetzt genießt als Folge davon, sondern Karma heißt Handlung. Das heißt, darin ist verbunden oder verquickt die Idee, ich bin jemand, der bestimmt, was er tut und handelt. So, und das muss überwunden werden. Das heißt, man muss diese falsche Idee einer falschen Identität hinter sich lassen. Darum geht's. Deswegen gibt es keine Entwicklung, sondern eigentlich eine Zurückentwicklung hin zu dem, was wir wirklich immer schon sind. Und auch während wir glauben, dass wir jemand anderes sind, sind wir trotzdem das, was wir sind. Denn die Wahrheit, die ist, oder die Wahrheit, die wir sind, die kann ja nicht in irgendeinem Moment da sein und im anderen verschwinden. Das ist unmöglich. Wahrheit ist das einzige Konstante. So, Regine, du fragst jetzt zu der Energielosigkeit von dir und dass du dich blockiert fühlst. Du fragst, wie komme ich aus der Situation heraus? Durch die Meditation habe ich das Gefühl, dass die Blockaden stärker werden. Es frustriert mich auch, sagst du dann im Nachsatz, als du mal gesagt hast, also ich meinst mich, meinst du damit, dass es Jahre dauern kann, bis die Meditation Wirkung zeigt. Ja, das ist nur bei, wie soll man sagen, bei Menschen der Fall, die wirklich viel zu erlösen haben, die es nicht leicht haben, kann es sein, dass es lange dauert, bis man deutlich merkt, was sich tut. Aber damit ist nicht gesagt, dass die Meditation nicht wirkt. Das habe ich nie gesagt. Die Meditation wirkt, jede einzelne wirkt, nur dass man es möglicherweise nicht so deutlich wahrnimmt, wenn man meditiert, dass es eine Wirkung hat, weil die anderen Faktoren der persönlichen Identität die Meditation oder die Öffnung in sich selbst dann überlagern. Also nicht verzweifeln, nicht verzagen. Es wurde nie gesagt, dass die Meditation keine Wirkung zeigt oder dass es ewig dauern kann, bis sich etwas auswirkt. Bis wir es registrieren können, kann es eine Weile dauern. Und damit meine ich vor allem die Verwirklichung, dass die lange dauern kann. Aber meditiert man konsequent, regelmäßig, zeigt das auch in kurzer Zeit seine Wirkung. Also das nur zu dem Punkt, sodass du beruhigt weitermachen kannst und nicht verzweifeln musst. So, dann kommen wir zu deinem ersten Punkt, dass du sagst, dass durch die Meditation das Gefühl hast, dass die Blockaden stärker werden. Das kann nicht sein. weil sie verstärken sich nicht durch Meditation, aber sie werden nur in ihrer wahren Stärke sichtbar. Das heißt, davor war dein System noch so dicht und du hast jetzt durch Meditation dir selbst bewiesen, dass Meditation wirkt, indem sie dein System transparenter macht. Und dadurch fallen dir dann auch mehr die Blockaden auf, die da sind. Das heißt, das Licht oder der Fokus wird jetzt darauf gelenkt, was alles nicht im Fluss ist und wird nach oben gespült, sodass es sich erlösen kann. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass alles, was man als Blockaden empfindet oder so bezeichnet oder so erlebt, dass das immer ein Hinweis darauf ist, dass sich etwas erlöst. Das heißt, die Themen, die Tendenzen in uns, die als Energie in uns existieren, lösen sich auf, indem sie sich bemerkbar machen. Also du merkst, da ist jetzt etwas, was vorher in deinem System festgefroren war, gelockert und geöffnet und verfeinert, sodass es sich jetzt bewegen und du die Bewegung davon spüren kannst und nicht als Dichte in deinem System, was vorher die Wirkung davon war, sondern eben als Bewegung und die kann unangenehm sein. Das ist durchaus möglich oder häufig auch der Fall. Und kämpfen wir nicht dagegen an, versuchen wir nicht, sie wieder zu unterdrücken, wie schon immer, dann erlösen sie sich auch. Also ist Meditation genau das Mittel oder das Mittel, was genau das tut, was wir wollen. Es löst das auf, was wir nicht sind. Aber das ist unter Umständen schmerzhaft oder unangenehm, je nachdem, was wir in der Vergangenheit, also in diesem Leben, nicht in irgendeinem anderen, für uns erfahren und in der Regel nicht ausgedrückt bzw. unterdrückt haben. Je mehr davon unterdrückt wurde, je mehr man versucht hat, vor unangenehmen Situationen und Gefühlen zu flüchten, umso stärker sind dann die Empfindungen, wenn sich das System heilt. Also wenn wir meditativ unterwegs sind und diese Geschichten dann an die Oberfläche kommen. So, hallo Ibrahim. Du sagst, lieber Muni, seitdem ich in diese Bewusstseinsschiene gekommen bin, lässt es mich keine Minute los. Ich kann nicht mehr loslassen, es ist wie ein So. Was kann ich tun? Und danke für dein Sein als nächsten Satz. Naja, ich hoffe, du willst jetzt nicht wirklich eine Antwort, wie man das, wie man damit aufhören kann. Der Sog ist normal als Energie in dir und es ist gut, den zu sehen und dem zu folgen, weil es gibt nichts Wertvolleres, als in diesem Sog zu sein und dann immer mit dir selbst, nicht in Kontakt, aber immer als du selbst sozusagen. Also, ist doch prima. Weißt du, manche träumen davon, dass es ihnen mal so geht, dass die Aufmerksamkeit von ihnen nicht durch irgendwas anderes abgelenkt wird. Und wenn die Faszination so groß ist wie bei dir, dann ist es nicht möglich, dass Ablenkung diese Wirkung hat. Also, ein Grund zum Feiern. Alles Gute zum neuen Jahr, Ibrahim. Schön zu hören. So, hallo Gisela. Du sagst, das Brennen in meinem Körper ist in den letzten Stunden stärker geworden auf der Herzseite. Unerklärlich für mich. Ja, das ist für mich nicht unerklärlich, wenn für dich, wenn du sensibel bist, also sehr empfindsam bist, und du hast vor, hier am Live-Chat teilzunehmen, dann ist es eine Begegnung mit dir selbst und dann öffnet sich dein System und dann lösen sich auch Anteile von dir auf, die sich als Brennen bemerkbar machen. Alles gut. So, Martina, du fragst mich, ist mein Text zu lang? Ich habe dir nicht geantwortet, dann lass mal gerade schauen. Martina, ich muss dir sagen, dein Text, schau mal bitte selber nach hier in der Seite, wo Chat steht. Da ist kein Text von dir, kein langer, aber dieser Satz von dir jetzt schon. Ich habe nur ganz oben von dir, Martina Glock, Hallo. So, mehr nicht. Also, bitte schreib nochmal oder schreib an Debasedu. Ich weiß gar nicht, Debasedu, kann man noch an dich schreiben, wenn man hier im Chat nichts posten kann? Es kann sein, Martina, dass dein Text, wie du schreibst, vielleicht zu lang ist. Keine Ahnung. Also schreib mir, ich antworte dir in jedem Fall. Und falls ich das wieder über oder falls ich das übersehen sollte, wieder gilt nicht, dann melde dich. Mach mich fertig. So, hallo Dolores und Grünschnabel Juli. Nach der Wer bin ich und noch einer Wahrnehmungsübung habe jedoch in der ersten Nacht zu Hause einen Angstzustand bekommen. Auch am nächsten Tag war da aber immer noch Angst, das Gefühl ganz stark neben mir zu stehen. Alles hat sich unreal angefühlt. Ich habe die Übung dann erstmal reduziert und das hat aufgehört. Ist das einfach normal, dass solche Zustände kommen? Ja, das kann sein. Das kann sein, dass das so ist, denn das ist ähnlich wie jetzt eben in der Antwort von an an Regina bezüglich der scheinbar stärkeren Blockaden in der Meditation, dass wenn du konsequent dich fragst, wer du bist, natürlich dann auch konsequent einiges in dir auftaucht, was du nicht bist, damit es sich erlöst. Also schau, dass du es nicht übertreibst, dass du jetzt schaust, dass du in einen guten Rhythmus kommst, sodass dich sich immer das, was zu erlösen ist, langsam erlöst, nicht als eine heftige Dosis auf einmal und bleib trotzdem dabei, weil es ist total wertvoll. Es wäre nicht gut, wenn du damit aufhörst. Es ist sogar gut zu hören, dass es diese Wirkung hat. Das heißt also, es räumt bei dir auf und ich denke mal, das ist auch, was du willst. Denn wer Freiheit will, der muss bei sich aufräumen. Da geht kein Weg dran vorbei. Und ja, das ist natürlich dann sichtbar geworden, dass in dir Angst ist und möglicherweise mehr, als du bisher wusstest. Also ein wertvoller Hinweis außerdem noch. So, YouTube 09PT. Du sagst, wenn ich mit wem anderen rede und der spricht über etwas, das ihm in diesem Moment Angst macht, dann springt diese Angst sofort und ungefiltert auf mich rüber. Wenn ich eine Minute davor gut gelaunt war, oh, du schreibst dabei wirklich einen langen Brief. Wenn ich eine Minute davor gut gelaunt war, dann ist das sofort wie weggeflogen. Ich bin sofort mit der Angst identifiziert und bin auch nach dem Gespräch auf den ganzen Tag durcheinander und verängstigt. Meine Lippen schlottern, meine Stimme hört sich verängstigt an und ein Angstgefühl durchfährt meinen Körper. Was ist das? Und wie kann ich das abstellen oder mich abgrenzen? Vor kurzem habe ich den Satz gelesen, welchen ich auch hiermit in Verbindung bringe. To become stronger, first learn how to maintain your happiness. Also, um stärker zu werden, lerne erst, wie man sein Glücklichsein aufrechterhält. Wie funktioniert dies? Danke für deine Hilfe und großartige Arbeit, Paul. Ja, hallo Paul. Gut, also, wenn du mit jemandem in Kontakt bist, der in Angst ist, springt das in dem Sinne nicht rüber, wie du es geschrieben hast, sondern es weist darauf hin, wenn in dir dann Angst ausgelöst wird, dass du in Resonanz und natürlich zu dem bist, mit dem du gerade bist, und dass das natürlich auch auf der Ebene von Angst passiert. Das heißt, es wird die Angst sichtbar, die in dir immer schon ist und die zum Glück jemand anderes auslösen kann, sodass dir bewusst werden kann, in dir ist Angst. Das ist total wertvoll. Wir können ja nicht irgendwas heilen, von dem wir nicht wissen, dass es aus Balance ist. So, und jetzt haben wir das Thema Angst. Wie kannst du damit sein, beziehungsweise wie kannst du dein Glücklichsein aufrechterhalten, damit du keine Angst hast. Darum geht es dir ja. Glücklich sein ist dann, wenn du nicht bist. Und das ist dann, wenn niemand da ist, der Angst hat. So, das ist natürlich, beißt sich die Katze in den Schwanz. Wie kriegen wir den weg, wenn der doch da ist und Angst hat? Oder wie kriegen wir die Angst weg, damit da niemand ist? Also, das, was die Angst besiegt, ist die Liebe. Oder anders gesagt, Zugang zu deiner wahren Identität. Sodass du siehst, du bist niemand, der jemals überhaupt Angst haben kann. Du bist komplett frei davon. So, das heißt, du musst dich deiner wahren Identität widmen, sich ihr öffnen, in ihr ruhen, als sie durch die Gegend gehen oder wo auch immer du bist, am besten damit sein. Damit du siehst, immer mehr, ich bin niemand, der Angst haben muss. Ich bin jenseits der Angst. Und selbst wenn Angst ist, kann ich anders damit umgehen oder ich kann überhaupt damit umgehen. Was man nicht kann, wenn man glaubt, dass man jemand ist, der Angst ist. Und das ist bei dir der Fall. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass du weißt, diese Angst ist in dir, die kommt nicht von irgendjemand anderem. Und sie ist so stark in dir, dass sie dich dann anschließend aus der Balance bringt, nur weil du jemandem begegnest, der Angst hat. Das gilt auch für alle anderen Themen, die sich durch uns ausdrücken, nicht nur bei Angst. Das heißt also, jemand, der diese Energie, die in uns ist, in starkem Maße hat, löst das in uns aus. Oder andersrum, wir lösen es auch in dem anderen aus. Und es drückt sich dann durch den anderen stärker aus und verstärkt sich in jedem Fall durch zwei, die sich treffen. Sodass beide dann in Angst sind. Nicht gerade lustig, das ist ja auch die Situation, in der wir gerade auf diesem Planeten sind, dass ganz viele in Angst sind, ganz viele angstgesteuert sind und die dann wiederum anderen begegnen, die Angst haben. Denn wer hat nicht Angst? Also jemand, der glaubt, dass er existiert, ein Mensch ist, der dann auch glauben muss, dass er dann sterblich ist, also irgendwann nicht mehr existiert, ist ständig in Angst. Und ein Leben, so zu leben, ständig in Angst zu sein, ist kein Leben. Daher ist es wichtig, sich dieser Angst zu stellen und zu schauen, ob sie real ist und ob es für dich real ist, dass du überhaupt sterben kannst. Also die Auseinandersetzung mit dem Tod ist für die meisten Menschen essentiell. Das ist, was sie meistens oder tunlichst vermeiden und bis zum letzten Moment ihrer Existenz hinausschieben, wo sie dann mit voller Wucht getroffen werden, davon, dass sie eben vergänglich sind. Und ansonsten glaubt man immer nur, es sind nur die anderen, die sterben. Aber jeder stirbt, als diese Form. Aber in Wirklichkeit stirbt niemand, weil es ist niemand da, der sterben kann, weil niemand in dieser Form zu Hause ist. So, und du sagtest ja diesen Satz, dass es wichtig ist, den du gelesen hast, dass man stärker wird, indem man erst lernt, wie man seine Glückseligkeit oder sein Glücklichsein bewahrt oder aufrechterhält. Dafür muss man erst mal glücklich sein, um das bewahren zu können. Also das ist dann das Prinzip von Öffnung. Öffne dich deiner wahren Identität, dann siehst du, du bist Happiness, du bist happy. Immer wenn du deine persönliche Identität nicht bedienst, bist du happy. Und sonst nicht. Und wie bewahrst du es dann? Indem du dich immer wieder da aufhältst oder immer wieder happy bist. Damit bewahrst du happy sein. Das ist das Coole. Das Coole an unserer wahren Identität ist, du öffnest dich in die Qualität happy, also glücklich zu sein, und du bewahrst oder hältst dieses Glücklichsein aufrecht, indem du dich dieser Qualität öffnest oder zur Verfügung stellst oder sie in dir verwirklichst am besten. So, ich schaue, dass ich niemanden übersehe. Ich sehe jetzt die Stefanie. Hallo Stefanie. Kann ich auch falsch oder nicht richtig meditieren? Danke für die Antwort. Ja und nein. Also jede Form von Öffnung in das, was wir sind, mit dem Zweck verbunden ist, sich selbst zu kennen oder zu wissen, hat einen Effekt. Also wirkt sich auf dich aus. Aber du kannst natürlich, Dinge dabei falsch machen. Klar, aber wie gesagt, ist deine Intention die, du selbst zu sein, dann ist keine Meditation falsch, weil ja doch der Wunsch nach der Kenntnis von dir selbst schon Meditation ist. Und dann kann man natürlich an der Praxis feilen, beziehungsweise schauen, was ist die richtige Form, dich dir bewusst zu sein oder dir deiner selbst bewusst zu sein, als das, was du wirklich bist. So, Regina, du bedankst dich sehr gerne. Jetzt nochmal Marian. Wenn es keine verschiedenen Inkarnationen gibt, dann sind doch Rückführungen Hirngespinste. Ja, sie sind das, aber es ist so, dass das meine Erfahrung mit Rückführung, ich habe die ja auch einige Zeit lang selber mit anderen Menschen gemacht. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass ich es besser nicht mehr mache, weil die Themen, um die es ging, immer die Themen dieses Lebens hier betreffen, also aus den Umständen bekannt ist, in denen man jetzt lebt und man diese Dinge dann in eine scheinbare Vergangenheit und auch zum Teil Zukunft projiziert. Also in dem Sinne ist es eine Verwechslung und trotzdem ist, wenn du dich auch in einer scheinbaren Rückführung eines scheinbaren Lebens aufhältst und dir dann das Thema deines jetzigen Lebens anschaust und es gibt eine Lösung dafür, dann hilft das trotzdem. Das ist das Spannende. Und wenn jemand dran glaubt, dass er schon mal gelebt hat, hilft es auch. Aber tatsächlich, tja, man glaubt halt, was man will oder muss. So, hallo Delila. In der Frage, wer bin ich? Und wenn ich in dem Ich-Gefühl bleibe, habe ich das Gefühl, dass es mir schwerer fällt, innen zu sein. Und als würde die Ich-Idee sich verstärken oder als werde ich verrückt. Delila, du warst vorhin wahrscheinlich noch nicht dabei, denn wir haben das alles vorhin schon beantwortet. Nichts verstärkt sich, sondern es wird nur sichtbar, dass es eben ein starker Anteil ist in dir, dass die Ich-Idee ein starker Anteil ist oder eine sehr feste Intensität als Energie in dir darstellt. Es wird durch Meditieren nicht schlechter oder nicht schlimmer oder es taucht kein Unglück in dir in deinem Leben auf, weil du meditierst. Das Gegenteil ist der Fall. Aber es muss erst aus dem unaufgeräumten Zimmer, müssen erstmal die Möbel raus und ja, die sind nicht leicht zu tragen, denn Möbel sind nun mal schwer. Und wenn du schwere Möbel in deinem Inneren hast, dann ja, ist es mühevoll, sie rauszutragen. So muss man das möglichst sehen. Gut, und danke dir, Vasedo, dass du nochmal geschrieben hast, dass man an dich per E-Mail schreibt. Martina, jetzt nehme ich erstmal deine Frage, bevor ich alle anderen beantworte, weil du schon so lange wartest. So, hallo Moni. Ich weiß, ich bin die Wahrheit, aber auch Mensch. Kann ich diesen Menschen vor Gefahren schützen oder ist das menschliche Leben zu Ende, wenn es geschieht? Ja, du wirst es immer vor den Gefahren, die dir das Leben nicht, die dich das Leben nicht kosten, sicher bewahrt werden oder dich selbst bewahren. Aber wenn es ansteht, wenn es dann geschieht es und dann gibt es keine Möglichkeit. Also das sind so Eckpunkte, dass sich bestimmte Tendenzen in uns komplett auflösen oder dass Befreiung sich zeigt, beziehungsweise dass die Begeisterung für Freiheit da ist, ist ein Eckpunkt, der ist in jedem Fall im System vorgegeben. Und es ist auch vorgegeben, wann man stirbt und auch wie. So, insofern, ja, wird er dann entweder geschützt in Gefahren davor oder nicht, oder er leidet bestimmte Verletzungen oder nicht. Das haben wir alles nicht in der Hand. Die Idee ist ja immer wieder da, wir bestimmen das oder wir können uns schützen, wir können dies oder das tun. Wenn etwas ansteht, wird es passieren und wenn nichts ansteht, wird es auch passieren oder nicht passieren. Wir haben gar nichts in der Hand, noch nicht mal die Freiheit. Sorry to say, also tut mir leid, das sagen zu müssen, aber auch irgendwo nicht, weil die Wahrheit ist immer gut zu sagen und zu ihr zu stehen. So, erstmal Prost. Hallo Susanne. Ausrichtung auf mein Selbst klappt gut. Na, das ist doch super. Mehr müssen wir eigentlich gar nicht beantworten, oder? Wie kann es da noch Fragen geben? Ich frage mich, ob mit dem letzten Außen, jetzigen Außen, von, ob, ich frage mich, ob mit dem jetzigen Außen von notwendigen Handlungen abhält, weil in der Selbst Ebene alles okay ist im Außen, aber auch Schützen angesagt ist, Fragezeichen. Mein Körper ist doch im Moment von außen bedroht. Es ist nicht leicht, deine Sätze zu lesen. Nur wenn mir egal ist, was mit meinem Körper passiert, bin ich frei, aber die Willkür kann ich nicht akzeptieren. Mist. Kann ich verstehen. Aber du solltest nicht so weit gehen, dass es darum geht, zu meinen, es sollte dir egal sein, was mit deinem Körper passiert. Das sollte es nie, weil der Körper ist ein wertvolles Gefährt, ohne den Freiheit auch nicht umgesetzt werden kann. Der Körper ist das Mittel dafür, dass du dich als das erkennst, was du wirklich bist. So, damit müssen wir schauen, dass es ihm auch gut geht, ohne uns da komplett darin zu verlieren, natürlich. So, das heißt, du müsstest schauen, dass du jetzt, wo du siehst, du regst dich auf über das, was da jetzt ist, das zieht dich ein Stück weit raus und das zu verhindern ist dein Job, zu verhindern, dass es dich rauszieht. Also, dass du unter allen Umständen siehst, das Drama ist groß, es kann auch deinen Körper betreffen, das ist groß und du solltest schauen, dass du dich vor dem schützt, was du nicht willst, was dich bedroht, auch. Aber du solltest immer schauen, dass du bei dir bleibst, so oft und so gut es geht. Und dazu hast du ja auch am Anfang gesagt, die Ausrichtung auf deine wahre Identität klappt gut. So, und es kann natürlich sein, dass du die Idee hast, die du ja geäußert hast, dass dich etwas von notwendigen Handlungen abhält. Aber das ist nur eine Idee, denn es passiert nur das, was ansteht, das bestimmst du nicht. Und wenn etwas in Form von Handlung von dir verlangt würde, dann müsstest du dem Folge leisten. Also keine Chance. Also es ist alles so richtig, wie es ist, kann nicht anders sein. Muss dich nicht verrückt machen. So, YouTube, du bedankst dich für die Antwort. Ja, gerne, Paul. So, Gisela, super, dass es Körperreaktionen gibt, das Ziehen und Zerren in meinem System. Spüre jetzt mehr Ausgeglichenheit der Energien. Ja, das sollte auch eigentlich, sollte, wenn der Grund für deine Symptome unsere heutige Begegnung ist, also Heilung in dir, dann sollte es dann auch mit der Zeit weniger werden, werden wir uns hier sehen. Es sei denn, es ist wirklich ein heftiger Prozess im Gang und dann kann es sein, dass es über den Satsang hinaus sich hält und auch danach noch wirkt. Yvonne, du fragst, warum ist klar, wie wir sterben? Gibt es keine spontane Kreativität? Na, die gibt es in geringem Maße immer wieder, so sieht es fast aus, aber da doch letzten Endes alles, was ist, immer die Basis ist für das, was als nächstes kommt, kann man das schon aufgrund der Struktur, die man darstellt, ganz gut, kann das sich, oder ist es eigentlich, obwohl wir nicht wissen, wie es dann aussehen wird, festgelegt. Aber es kann auch im Bewusstsein auftauchen, wenn man vorhat, dass man bestimmte Formen des Ausdrucks von Sterben für sich nicht will oder dass man vor dem Tod nicht bestimmte Unannehmlichkeiten haben wird, sodass man beschließt beispielsweise, ich werde niemals ins Krankenhaus gehen oder vorher krank sein wollen oder ähnliches. Und je stärker diese Energie ist, umso mehr kann man auch sagen, es wird wahrscheinlich so sein und derjenige hat eine Ahnung davon, wie Sterben sein wird, beziehungsweise die Zeit davor. Sterben ist ja kein Problem, ist nichts, was wir machen oder können oder beherrschen müssen, zumindest nicht, wenn es das Verlassen dieser Form angeht, weil das ist eigentlich ein Klacks. Das, was den Menschen Angst macht, ist das, was davor sein könnte, dass da Schmerz und Leiden ist oder der Abschied von sich selbst oder anderen oder dem Leben selbst schwerfällt. Aber ansonsten, der Tod selbst ist kein Problem. Gar keins. So, und was du als Kreativität bezeichnest, Yvonne, ist nicht, dass das Universum hier oder das Bewusstsein als Ausdruck im Universum oder durch das Universum dann plötzlich anfängt, kreativ zu werden. Das ist nicht der Fall. Da ist niemand, der kreativ ist. Es ist alles ein Ablauf von Mechanismen in Resonanz zu dem, was überall ist. Es steht in uns an, was sich im Großen und Ganzen erlöst und nicht erlöst. Und aufgrund dessen, was sich nicht erlöst, kann man dann, wenn man tief genug reinschauen könnte in die Struktur und in das, was im Universum passiert, könnte man dann auch sagen, wie das aussehen könnte. Aber so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Hallo Corinna, du sagst, lieber Moni, wenn im Außen unschöne Dinge passieren und ich davon relativ unberührt bleibe, woher weiß ich, dass ich still bin und mich nicht etwa dissoziiere? Das ist ein ganz anderes Grundgefühl, wenn du dich dissoziierst. Das merkst du, du fühlst dich dann nicht gut. Wenn man sich dissoziiert, fühlt man sich nicht gut. Und wenn du davon unberührt bleibst, wenn du wirklich unberührt bleibst, heißt es, du hast nicht versucht, was in dir ist, zu unterdrücken, weil Unberührtheit heißt, dass man offen bleibt dabei. Das ist ja der Kontrast zu Dissoziieren. Bei Dissoziieren verschließt man sich und versucht mit seiner Aufmerksamkeit eben das nicht wahrzunehmen, was gerade ist. Aber wenn du den Zustand von Unberührtheit nicht kennst, dann wirst du wahrscheinlich dissoziiert sein immer wieder. Und das musst du für dich selber rausfinden. Das kann jetzt jemand, so wie ich jetzt hier im Gespräch mit dir als Antwort auf deine Fragen, nicht genau wissen. Ich gehe mal davon aus, Corinna, dass du die Corinna bist, die ich so gut kenne. Und wenn du die bist und die Frage passt dazu, es gibt Menschen, die sind eben einfach von Natur aus nicht so emotional. Wir können auch sagen, sind cooler. Und die Dinge kommen, egal was sie sind oder wer oder was sie sind, kommen nicht so dicht an dich heran oder tangieren dich nicht und bringen dich dann auch nicht aus dem Gleichgewicht. Und im Verhältnis zu dem, wie andere mit diesen Situationen umgehen, kommst du dir vielleicht vor wie jemand, der eben zu cool ist und eigentlich jetzt emotional sein sollte. Und das ist auch nicht stimmig. Mitfühlend ist gut. Also wenn man nicht, wenn unschöne Dinge passieren, gar nicht mitbekommt, was unschön ist, ist es eine Art von Dissoziation. Also das Prinzip, woran man merkt, dass man unberührt ist, heißt, es setzt auch ein Berührtsein voraus, ein Bei-dir-Sein voraus und eine Öffnung von dir voraus. Und die verschließt sich dann nicht durch das, was passiert. Ja, du bist's. Okay, ja, schön. Dann hat die Antwort ja auch dich erreicht, denke ich. Isabella, grüß dich. Du sagst, was geschieht bei Selbstverwirklichten mit den Sinneseindrücken? Sind die doch noch da? Braucht es den Körper überhaupt für Sinneseindrücke? Sind es Sinneseindrücke und Wahrnehmung Teil der Illusion? Ja, Sinneseindrücke und Wahrnehmung sind ein und dasselbe, weil die Wahrnehmung durch die Sinne geschieht. Und natürlich ist es so, dass die Sinneseindrücke der falsche Begriff sind, weil Eindrücke heißt immer schon, dass das, was als Information da ist, verändert wird. Also dass es einen bestimmten Eindruck hinterlässt, der abgeglichen wird mit der Struktur, die sich damit auseinandersetzt oder die diese Daten verarbeitet. So, die Sinne funktionieren bei Verwirklichung frei von den Gedankenkonstrukten, sodass also die Information direkt und unmittelbar geschieht, also nicht verarbeitet wird. Das heißt, die Sinneseindrücke geschehen nicht mehr, aber das Verarbeiten von Daten über die Sinne geschieht weiter. Wären die Sinne nicht mehr aktiv, wären wir ja nicht mehr menschlich. Dann wären wir überhaupt nicht mehr mit irgendwas in Kontakt. Also die sind absolut notwendig. Vor und für und nach Verwirklichung auch alles zusammen. So, natürlich braucht es den Körper für die Sinneseindrücke, aber es gibt natürlich auch Energiephänomene und die Fähigkeit, Energien wahrzunehmen außerhalb des Körpers, gar keine Frage. Aber die sind alle auch immer mit den Sinnen verknüpft. So, hallo Miriam B. Du sagst, ich bin heute das erste Mal dabei. Wenn sich meine Kinder streiten, da ja Resonanz in mir, wie kann ich diese heilen, wenn ich in dem Moment da nicht bewusst bin und hinterher erst? Ja, du musst sie heilen, das heißt, du musst deine eigene Kindheit dir anschauen und die Position, die du in Bezug auf Streit einnimmst und inwieweit du jemanden retten musst oder dich selbst als eines deiner Kinder siehst, was gerettet werden muss. Also deine eigene Position, denn Kinder, die wir haben, spiegeln uns immer das Alter, in dem wir waren und in dem die Kinder jetzt sind. Also wenn deine Kinder 2 und 4 Jahre alt sind und sich streiten, bist du gleichzeitig 2 und 4 Jahre alt. Und dann gilt es zu schauen, so was ist in dir, weshalb Streit nicht sein darf, was willst du da verhindern, was in dir früher an Gefühlen aufgetaucht ist, wenn in dieser Familie, in der du warst, als Kind Streit war beispielsweise. Also es ist wirklich wichtig, das dir anzuschauen. Und wie gesagt, jede Resonanz heilt sich im Prinzip, wenn wir uns unserer wahren Identität öffnen. Und in den Momenten, wo sich die Kinder streiten, ist schwierig, aus deiner Sicht optimal zu reagieren, weil du ja dann emotional selbst davon betroffen bist. Und dann hast du nicht den nötigen Abstand, um das in einer Weise zu machen, zu der du ja sagen kannst. Also man kann das natürlich heilen, indem man sich vorher dessen bewusst wird, um was es da geht, und dann die Möglichkeit hat, anders zu handeln. Und dann ist die andere Form der Handlung auch eine Heilung. Aber die Heilung muss vorher geschehen. Also nicht während die Kinder streiten, sondern du müsstest dich vorher, oder wenn sie sich nicht streiten, mit dir selbst auseinandersetzen. Also mit dir selbst als Kind und mit der Rolle, die deine Eltern eingenommen haben, als du Kind warst. Das sind dann die Themen, die es anzuschauen gilt. Susanne, du sagst, ich finde es spannend, was alles an Zukunftsszenarien kursiert. Ist es überhaupt möglich, Voraussagungen zu machen? Wenn ja, warum ist das möglich? In einem gewissen Rahmen ist es möglich und Menschen, die einen guten Zugang haben zu den Verknüpfungen im Universum oder zu dem, was gerade passiert, auch hier in diesem Szenario auf der weltlichen Ebene, kann man bestimmte Grundenergien erfassen und eine Idee haben, wie sich das entwickeln kann. Und ja, unsere wahre Qualität, das, was wir wirklich sind, ist immer jenseits der Zeit. Und von daher ist eine Zukunft auch nicht so weit undurchschaubar, wie wir das oft meinen. Und sie ergibt sich ja immer aus der Vergangenheit und der Gegenwart, der jetzigen Gegenwart und dem, was die als Vergangenheit zu managen hat. Und daraus ergibt sich ja schon die Zukunft. Also in grobem Maße kann man das. Nicht jeder, natürlich. So, Miriam B., du siehst, du willst etwas ergänzen zu dem, was du vorher sagtest. Das habe ich leider davor nicht gesehen. Du sagst jetzt, ich sehe gerade, da fehlt etwas. Wenn sich meine Kinder streiten, werde ich aggressiv bzw. wütend. Dann ist da ja Resonanz in mir. Wie kann ich diese heilen? Ja, natürlich sagten wir das alles, denke ich schon, als Antwort. Das kann nur passieren, weil du eine Resonanz dazu hast und du wirst aggressiv oder wirst wütend. Und möglicherweise, du musst dann schauen, nimmst du die Position von dir als Kind ein oder als Erwachsener? Und als Erwachsener heißt, du übernimmst noch die Rolle wahrscheinlich deiner Mutter, weil du bist ja jetzt auch Frau oder bist Frau. Und die war wahrscheinlich auch aggressiv. Und du bist aggressiv, weil du dich nicht in dieser Rolle sehen willst, dass du streiten musst. Also du willst die Energie unterdrücken von Aggressionen, die du selber als Kind hattest in dir, bezüglich dessen, wie deine Mutter mit dir war. Ich hoffe, du konntest es verstehen. Gut. Hallo Inga. Oh, du sagst, hallo, liebe Moni, ich habe so viele Fragen in mir und keine kann ich stellen. Was ist das? Na, das braucht dann manchmal einfach ein bisschen Zeit, mach dich nicht verrückt. Aber dass du hier bist, ist ja auch als deine Anwesenheit eine Frage, denn auch wenn wir sie nicht stellen, haben wir die Energien ja in uns. Und ich bin sicher, weiß nicht, ob du von Anfang an dabei warst, dass sich in dir auch Fragen schon beantwortet haben von Antworten, die hier gegeben wurden oder Fragen, die gestellt wurden. Oder? Also, um nochmal was dazu zu sagen, Inga. Du sagst, du hast so viele Fragen in dir und kannst keine stellen. Und dann sagst du noch, was ist das? Damit hast du doch eine Frage gestellt, oder? Da ist der Bann doch schon gebrochen. Also, nicht verrückt machen, ist doch schon alles gut. So, und dann schaust du einfach, was an weiteren Fragen in dir auftaucht und wenn nicht, dann beim nächsten Mal. oder am Samstag beim Online-Satsang, je nachdem. So, Miriam, du bedankst dich für die Antwort, sehr gerne. Delila, in mir taucht immer wieder die Idee auf, wenn ich in Freude bin oder mich mir selbst öffne, dass jemand das zerstören könnte. Ja, und das solltest du einfach die Realität dem entgegensetzen, indem du weiter dich deiner Qualität, die du bist, öffnest und das einfach nicht erlaubst, dass es als Gedanke Kraft hat in dir. Das sind alles alte Erfahrungen, die ja nicht mehr real sind. Denn natürlich geschehen Verletzungen vor allem als Kontrast zu, wir sind gerade nicht in Verletzungsmodus oder wir sind gerade in Frieden oder es geht uns gut oder es geht uns einfach ganz neutral und plötzlich passiert irgendwas Schreckliches. So, und dann assoziieren wir dann, wenn es uns einigermaßen gut geht, damit, weil der Schrecken so groß ist oder noch so stark im System ist, jederzeit, wenn es mir gut geht, wird es mir dann gleich wieder schlecht gehen. Oder es wird irgendwas passieren oder irgendjemand das reduzieren oder verhindern. Also einfach nicht drauf hören und weiter in der guten Qualität sein. Je mehr du in einer guten Qualität bist, nämlich deiner wahren Identität, umso weniger besteht die Möglichkeit, dass jemand etwas zerstören könnte in dir. Denn du veränderst damit deine Resonanz, deine Grundresonanz. Und das bedeutet, du ziehst dann, wenn du dich deiner Schönheit öffnest, die du bist, oder der Wahrheit, die du bist, ziehst du Schönheit und Wahrheit an. Auf Dauer kannst du nichts anderes anziehen. So, das sind jetzt ein paar Schriftzeichen, die ich nicht lesen kann, aber okay. Warum hassen so viele Menschen sich selbst und das Leben so sehr? Tja, weil es ganz schwer ist für das Bewusstsein, was frei ist von dieser persönlichen Identität, diesen Wahnsinn einer persönlichen Identität auszudrücken. Das ist wirklich keine leichte Angelegenheit, Mensch zu sein und dann auch noch mit entsprechenden Prägungen und Tendenzen, die sich fürchterlich anfühlen. Deswegen ist das so. Deswegen hassen sich viele Menschen selbst und das Leben natürlich auch. Sind in Unfrieden damit, überhaupt zu existieren. Und es ist ja auch eine Herausforderung. Es ist keine einfache Sache, sozusagen scheinbar als Form geboren zu werden, die man nicht ist, dann in diese scheinbare Identität hineinzuwachsen und sie dann auch zu glauben und darunter die ganze Zeit zu leiden. Das ist ja kein Spaß. Daher bleibt am Ende nur, am besten nicht nur am Ende, sondern davor, sich seiner Natur, seiner wahren Identität zu widmen und die zu verwirklichen, um endlich ein stimmiges Leben zu führen. Und dann hört der Hass auf und dann ist auch der Kampf gegen das Leben vorbei. Geht nur so. So, Gisela, du sagst etwas Wundervolles. Interessant auch, das Unangenehme in meinem Körper zu spüren, denn das ist ja auch ein Hinweis auf, dass sich was heilt und dass es deswegen auftaucht, um sich zu heilen. Bis hin zum Augendruck und Kopfspannungen, so lebendig, danke dir. Ja, sehr gerne. So, und jetzt nochmal die drei Schriftzeichen. Warum werden wunderbare Menschen oft zum Sündenbock gemacht? Weil man es nicht aushalten kann, dass, wenn man selber unglücklich ist, andere glücklich sind. Das hat etwas mit Eifersucht zu tun und die Basis dafür ist Minderwert. Ganz wichtig zu wissen, dass das so ist und dass niemand für seinen Ausdruck kann. Also weder die Sündenböcke noch die jemanden zum Sündenbock machen, haben ihre Aktien da drin, weil niemand bestimmt, was er tut. Und von daher ist da ganz viel Mitgefühl angesagt. Und Mitgefühl ist ein anderer Ausdruck für Liebe und das ist wirklich, wirklich, wirklich wertvoll, mit den Menschen mitzufühlen, denen es nicht gut geht. So. Susanne nochmal. Moni, dann glaube ich, dass du das beantworten kannst, ob die Menschen den Drangsalieren bald entwachsen oder ob die düsteren Vorhersagen noch Oberhand haben, wegen zu wenig Bewusstsein. Magst du dazu was sagen? In nächster Zeit wird es leider nicht so viel besser. Die Tendenz der Menschen, ihre Macht zu bewahren, ist nun mal eben unabhängig von der gegenwärtigen Situation der Antrieb für die meisten Menschen, in die Politik zu gehen. Und wenn sich Politik und Wissenschaft miteinander verbinden und dann eben genau das zum Ziel haben, nämlich Macht auszuüben, egal aus welcher Motivation her sonst noch heraus, sieht das nicht gut aus. Und im Moment sind die Menschen nicht geöffnet für andere Menschen. Also sie haben kein Mitgefühl für andere und ziehen sich mehr auf ihre individuelle Ausdrucksqualität zurück. Und wir sehen ja, die Kommunikation zwischen Menschen wird durch auch die äußeren Merkmale wie Masken und so weiter, wird natürlich unterbunden. Die Natürlichkeit der Begegnung von Menschen, die in ihrem Gesicht lesen können, ob da jemand ist, der ein freundlich gesinnt ist oder nicht, ist auch nicht mehr da. Also im Moment sieht es gar nicht gut aus. Aber das Universum ist ein kreativer Pool im Sinne von, wir wissen nicht, was als nächstes kommt, ohne dass da jemand drin rumrührt und versucht, kreativ zu sein. Insofern kann alles jederzeit passieren, aber ich glaube in nächster Zeit erstmal nicht. Sorry to say. So, Ulf. Obwohl ich echt viele Dinge auf die Reihe bekomme, gibt es immer wieder mal auch die kleinsten Kleinigkeiten, eine Art Panik und Unwohlsein, etwas falsch zu machen. Dabei weiß ich, dass es nicht wirklich ein Falsch gibt. Nicht wirklich was Schlimmes dabei rauskommen kann. Ich weiß auch, dass es in Erfahrung geht. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber vielleicht kommt dazu noch was. Ah ja. Klar, mein Vater hat laufend gemeckert und andere bewertet, aber lösen tut es sich auch mit dem Wissen nicht. Ich kann Ursachen sehen, probiere in der Panik zu ruhen, mich hinzusetzen und so weiter. Ja, das ist sehr gut, aber du hast einen hohen Anspruch an dich. Eben aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast, wurde deine Prägung sichtbar, die eben sehr kritisch mit sich selbst ist. Und das bist du in jedem Fall. Und tja, wenn du dich daran misst, hast du natürlich ein Problem. So, zu wissen, dass du nichts falsch machen kannst, ist die eine Sache, aber die Erfahrung zu machen, dass du nicht jemand bist, der was falsch oder richtig machen kann, ist noch eine andere. Also von daher verweise ich dich immer wieder darauf, wach zu sein, dafür, das zu sehen, dass du diese Tendenz hast und zu schauen, ob es Momente gibt, in denen die nicht so stark ist und du einfach nicht darauf einsteigst. Und das mehr und mehr zu deiner Gewohnheit wird, also zu einem Automatismus. Ansonsten hilft etwas, was ich heute Abend noch gar nicht erwähnt habe, nämlich, dass es gut ist, sich seiner wahren Identität zu öffnen oder zu widmen. Das ist das Allheilmittel für alles. Die Ursache für die Idee von Minderwert kommt dadurch, dass wir glauben, wir sind jemand, der wir nicht sind, beziehungsweise unsere wahre Identität nicht kennen. In dem Moment, wo sich das umkehrt und man mehr in ihr ruht, weilt oder sich ihr öffnet und widmet, hört auch der Minderwert auf. Weil du wirst sehen, du bist nicht jemand, der minderwertig ist, du bist perfekt. Und das, was die Idee hat, minderwertig zu sein, das kümmert dich nicht mehr. Und du siehst, das hat mit dir auch gar nichts zu tun. Das brauchst du seine Zeit, aber nicht, dass ich jetzt wieder gesagt habe, es dauert ewig oder nichts hilft. Nein, das ist nicht so. Es hilft. Und du wirst das schon machen, weil du bist ja wirklich jemand, der sich mit den Fragen und auch den Antworten dann auseinandersetzt. Und da mache ich mir, um dich mache ich mir keine Sorgen. Aber bleib dran, das ist immer gut. Isabella. Für mich ist der Tod das Fehlen von Sinneseindrücken. Im Tiefschlaf lebt zwar der Körper, aber er ist auch der kleine Tod. Da ist dann nichts und noch weniger als nichts? Fragezeichen. Wieso gibt es dann keinen Tod? Na, es müsste, damit es einen Ton gibt, einen Ton gibt auch, damit es einen Ton und einen Tod gibt, müsste es jemanden geben, der existiert oder der geboren ist. Es ist niemand da, der geboren ist. Es ist das Bewusstsein, das sich als Form projiziert, aber deswegen ist trotzdem niemand drin, als ein Jemand. So, und du hast recht, der Tiefschlaf oder überhaupt zu schlafen, heißt ja, dass man sich dem Tod öffnet oder nicht mehr zu sein. Das ist für uns eigentlich gar kein Problem. Also auch nicht im Körper, sonst würde ja niemand schlafen, wenn die Angst uns so überwältigen würde, dass wir deswegen, dann würden wir nicht schlafen können. Wären wir innerhalb weniger Tage tot. So, und für das, was du wirklich bist, gibt es natürlich sowieso keinen Tod, weil das ist nicht aufgetaucht und das kann deswegen auch nicht, weil es nicht gekommen ist und dann irgendwann verschwinden kann, kannst du dann als das sterben. Aber mit der Form ist verbunden, dass man sich in der Regel damit identifiziert, die zu sein. Und da ist unsere Lebenserfahrung einfach die, von der auch Buddha ja sprach, dass er gesehen hat, als er das erste Mal den Palast verlassen hat, dass Menschen eben krank sein können, alt werden können und dann zwangsläufig auch irgendwann sterben und nicht mehr da sind als diese Form. Aber ich sage nicht, es gibt anschließend eine Seele, die dann durch die Gegend läuft und sich einen neuen Körper sucht. Das sage ich nicht. Ausdrücklich sage ich das nicht. Aber es gibt trotzdem keinen Tod. Und für den, der nicht mehr ist, ist, inwieweit erfährt derjenige dann den Tod, der noch nicht mal ein derjenige ist, weil er ein nicht vorhandener Niemand ist. Also einen Tod gibt es eigentlich gar nicht. Auch für die Form selbst oder für die Idee, dass da jemand ist, der glaubt, dass er sterben kann. Dieser Faktor ist danach nicht da. Von daher kann er dann auch nicht danach vom Tod sprechen, sondern nur davor. So, und wer kennt dann wirklich den Tod? Also dafür nach dem Tod ja niemand da ist, ist dann eigentlich ja nur das Leben da, das, was das Leben selbst ist, also deine wahre Identität. Und damit können wir jetzt sagen, Leben und Tod ist ein und dasselbe. Nur Sterben ist eine Geschichte, die innerhalb dieser Geschichte in der relativen Realität oder Wahrheit stattfindet. Und da sieht es so aus, als könnte der Inhalt, der eigentlich, wie wir ja schon mehrmals gesagt haben, gar nicht da ist, als könnte der sterben. Kann er nicht. Das Spannende ist, dass im Tod, sofern man den noch bewusst erlebt, ja dann am Ende auch dieses Einverständnis da ist, so wie beim Einschlafen. Man schläft einfach ein und da ist das Einverständnis da, dass man dann nicht mehr ist. Und das ist nicht etwas, was man selbst bestimmt, aber was in der Regel passiert, dass man sich wundert, dass im Tod ein viel größeres Einverständnis für den Tod ist, als oft von denen, die dabei sind oder die sich ihre Gedanken dazu machen. So, die drei Symbole sagen jetzt, warum ist herzhaftes Lachen ein so großes Problem für viele? Ja, weil sie eben so identifiziert sind mit der Ernsthaftigkeit oder mit der Auseinandersetzung der Ernsthaftigkeit einer falschen Identität. Da ist nicht mehr viel zu lachen. Dann, da gibt es nicht mehr so viel zu lachen. Ulf. Klar sagst du, mein Vater hat laufend gemeckert und andere bewertet. Aber lösen tut es sich auch mit dem Wissen nicht. Ja, das hatten wir schon. Gut. Okay. Ja, du bedankst dich, Ulf. Alles klar, habe ich jetzt auch gesehen. So, YouTube nochmal. Liebe Moni, ich habe noch eine Frage zur Angst. Ich habe schon immer Existenzängste, dass ich es finanziell nicht schaffe, dass ich meine Familie nicht ernähren kann, dass ich die Rechnung nicht bezahlen kann, dass ich versage, dass uns alles genommen wird. Im Jahr 21 habe ich so viel verdient wie noch nie zuvor in meinem Leben. Es reicht uns finanziell locker. Und jetzt meine Existenzangst sogar nochmal zugenommen. Ich verstehe das alles nicht. Was will mir das sagen? Was soll ich tun? Danke nochmal, Paul. Ja, das heißt, also die Realität hat dich eigentlich eingeholt. Also die Wahrheit ist, du bist eigentlich energetisch in einer Resonanz, die Fülle anzieht, was ja du bestätigst durch das, was du sagst in Bezug, dass du wirklich reich beschenkt bist oder reich bist oder genug verdient hast. So, aber was noch nicht erledigt ist, ist die Angst von früher. Und die hast du noch nicht aufgelöst. Und da brauchst du eine Auseinandersetzung damit und die Bereitschaft, dich ihr zu stellen, wenn sie auftaucht. Also nutze die Gelegenheit, wann immer diese heftigen Gefühle da sind, und setz dich hin oder stell dich hin, leg dich hin, was auch immer, und koste es so lange aus, bis sie verschwindet. Und wann immer wir uns der Angst öffnen, läuft sie ja vor uns davon. Das ist ein Gesetz. So, also kannst du wissen, dass diese Angst eine alte Geschichte ist, und gibst dir dann nicht mehr diese Aufmerksamkeit. So, warum haben so viele Angst vor selbstbewussten Frauen? Tja. Männer fühlen sich häufig Frauen gegenüber unterlegen, in ihrer Qualität zu fühlen, also tief zu fühlen und auch zu empfinden, und sind häufig damit beschäftigt, genau diese Aspekte, diese Bereiche zu unterdrücken, nicht zu leben. Da steht dir dann jemand gegenüber, der das lebt, und du hast Angst davor. Du hast Angst vor deinen eigenen Gefühlen. Und dann ist da noch jemand da, der noch in seiner Kraft ist und dich dominiert. Das ist für einen Mann, der sich als jemanden bezeichnet oder sehen will, der machtvoll ist und dann von einer Frau dominiert wird, nicht auszuhalten. Das hat etwas mit Minderwert zu tun. Ist auch eine Minderwertfacette. Man fühlt sich Frauen gegenüber, wie gesagt, unterlegen, und ist man auch. Wenn man wirklich genau schaut, die Qualitäten, die Frauen entwickelt haben bzw. ausdrücken, die viele Männer auch haben, aber sie einfach in ihrem Ausdruck nicht nutzen können. Weil sie bestimmen ja nicht, dass sie sich so oder so verhalten. Das können Männer ja wie Frauen nicht. Aber Frauen sind aufgrund ihrer Rolle auch bezüglich des Aufziehens von Kindern natürlich da viel besser ausgestattet. Also was Fühlen und Öffnung auch angeht in Bereiche der Meditation, ist für Frauen viel leichter als für Männer. Also sich fallen zu lassen ist viel leichter, und Männer können das eher weniger und müssen es häufig erst erlernen. Also aus meiner Sicht sind die Frauen die besseren Männer. Aber die Männer haben auch das Potenzial prinzipiell, und von daher ist es immer gut, offen zu sein oder zu versuchen, offen zu sein, und dann ist alles gut, auch für die Männer. So. Susanne, du verlangst von mir, dass ich das wissen kann. Du sagst jetzt, Ja, macht und wird bleiben, aber behalten wir die Chance, körperlich unbeschadet zu bleiben, das weiß ich nicht. Das wäre gut und wertvoll. Und du sagst, oder machen wir jeden Tag zum Besten, ohne Gedanken an morgen. Ja, am besten schon. Schon ist es schon noch gut, nach morgen zu schauen, was sein wird, aber also nicht blind durch die Gegend zu gehen und alles zu ignorieren, ist nicht wirklich sinnvoll. Aber jeden Tag so zu leben, als wäre der letzte, ist schon eine gute Maxime. Das ist empfehlenswert. Total präsent zu sein und seine Wahrheit zu leben. Das ist in jedem Moment das Wertvollste, was sich durch uns ausdrücken kann. YouTube, du bedankst dich nochmal. Ja, sehr gerne, Paul. Okay, Elisabeth, dir auch eine gute Nacht. Ja, gerne, Juli. Ja, ich sehe schon, dass ist nicht mehr viel Energie da für weitere Fragen und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für diesen Abend mit euch, diese 1,5 Stunden Live-Satsang. Danke für die guten Fragen. Danke allein dafür, dass ihr einfach da seid. Ganz wichtig in diesen Zeiten, dass es eine Energie gibt, die einfach eine Wirkung hat auf die gesamte Menschheit. Also wenn ihr einfach bei euch seid, ist es ein so großes Geschenk für alle. Das kann man eigentlich gar nicht toppen. Die wenigsten wissen das, aber bei sich zu sein ist das größte Geschenk für alle. Auch mit Liebe kann man jemanden überfordern oder bedrängen. Ja, ich möchte euch auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir in den nächsten Wochen bis Mitte Februar, vielleicht auch darüber hinaus, Online-Satsang samstags anbieten. Der ist allerdings nicht kostenlos. Eine gute Gelegenheit, in Kontakt zu bleiben und sich einzubringen als Anwesenheit und auch Fragen zu stellen. Ja, ich wünsche euch mit euch allen eine gute Zeit und will nochmal den Satz vorlesen von den drei Fragezeichen bzw. den drei Symbolen. Leonard Cohen, Lover, Lover, Lover and Death of a Ladies' Man. Ja, Leonard, der ist ein cooler Typ. Die letzte CD von ihm, ein Genuss. Ja, ihr auch, ihr seid auch ein Genuss und das, was wir wirklich sind, ist der größte Genuss und lasst uns den nicht aus dem Blick verlieren. Das ist das Wesentliche in diesen Zeiten. Das ist eine Energie, die dazu beitragen kann, dass vieles, was so aussichtslos ist, auch kippen kann. Dankeschön. Shanti, Shanti, Shanti.